Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Permanent Change. Veränderung selbstbestimmt gestalten, das ist unser Motto. Und heute sprechen wir über ein Thema, bei dem vermutlich fast jeder Mensch sofort denkt, ja, das betrifft mich.
Und vermutlich denkt fast auch jeder Mensch im nächsten Moment, ich müsste darin wohl ein bisschen besser werden.
Das Thema lautet Selbststeuerung.
Das ist ein Begriff, der zunächst nach Kompetenz klingt, so nach Klarheit, Disziplin, innerer Führung oder auch vernünftigen Entscheidungen, oder Thomas?
Ja, oder ist das Stichwort, oder nach Selbstoptimierung, Kontrolle und einem weiteren Auftrag an uns selbst, beherrsche dich endlich.
Boah, das sind ja schon wieder mitten im Konflikt.
Einen weiteren schönen Imperativ daneben zu stellen, genau.
Thomas, wir sind mitten im Konflikt, habe ich das Gefühl. Ist Selbststeuerung denn jetzt eine Form von Freiheit? Oder ist sie jetzt nur eine ganz elegante Variante des inneren Zwangs?
Hm. Und wer ist eigentlich dieses Selbst, das da steuert?
Oh.
Ist da in uns eine vernünftige Leitstelle, die über Wünsche, Gefühle und Impulse herrscht?
Also so ein genannter kleiner Vorstandsvorsitzender in unserem präfrontalen Kortex zum Beispiel?
Hm. Ja, genau, mit PowerPoint-Präsentation und Quartalszielen.
Und die Amygdala sitzt im Betriebsrat.
Streitbereit.
Und wir wollen heute verschiedene Perspektiven mit euch zusammenbringen, und zwar die philosophische, die psychologische, die neurobiologische und natürlich auch die transaktionsanalytische.
Genau, und dabei möchten wir ein Modell der Transaktionsanalyse etwas genauer betrachten. Und Tom und ich haben uns dafür entschieden, wir nehmen das Modell der Ich-Zustände. Allerdings nicht als drei Schubladen mit den Aufklebern Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich.
Sondern Thomas und ich haben das eher als dynamisches und relationales Modell angedacht für den heutigen Podcast, also als Möglichkeit zu verstehen, wie wir uns in konkreten Situationen organisieren. Also wie wir auf andere Menschen reagieren und wie wir Beziehung, unsere Selbststeuerung überhaupt erst ermöglicht oder auch erschwert.
Genau. Und am Ende gibt es konkrete Anregungen für den Alltag für euch. Also nicht wirklich so 7 Tricks, ne, mit denen ihr euer Leben bis Dienstag vollständig im Griff habt.
Und Möglichkeiten, in schwierigen Situationen einen Moment mehr Freiheit zu gewinnen.
Genau. Vielleicht ist das bereits eine gute Definition von Selbststeuerung. Nicht alles im Griff zu haben, sondern zwischen Impuls und Handlung etwas mehr Wahlfreiheit zu entwickeln.
Okay, Thomas, dann lass uns doch mal genau dort anfangen. Was ist Selbststeuerung?
Genau, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, bleibt neugierig. Bis gleich.
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
Komm nochmal rein, Thomas. Was ist denn die Selbststeuerung für dich?
Ja, ich behaupte, der Begriff täuscht uns eine Eindeutigkeit vor, die es nicht gibt. Selbststeuerung klingt, als gäbe es ein festes Selbst und dieses Selbst bediene einen Steuerknüppel. Oh, wo ist das Selbst?
Ich krieg gerade ein Bild, also wie so Kapitän auf der Brücke und gleichzeitig die Maschine im Keller. Aber da bin ich ja bei dir vollkommen richtig als Segler.
Ja, hervorragend. Danke für dieses Angebot. Ja, und ein menschliches Erleben funktioniert nun mal nicht wie ein Schiff. Wir sind keine einheitlich strukturierten Wesen. Wir haben widersprüchliche oder, lass mich sagen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben die unterschiedlichsten Beziehungserfahrungen, moralische Vorstellungen, Wertvorstellungen, spontane Impulse und soziale Verpflichtungen.
Und manchmal wollen wir auch gleichzeitig 5 Dinge, die sich gegenseitig vielleicht sogar ausschließen.
Tja, so könnte ich sagen, ich möchte meine Ruhe haben und ich möchte dazugehören. Ich möchte frei entscheiden. Ich möchte niemanden enttäuschen. Ich möchte endlich meine Meinung sagen.
Und ich möchte, dass alle anschließend weiterhin gut über mich denken.
In einer idealen Welt wäre das genau das.
Okay, Thomas. Psychologisch ist also Selbststeuerung häufig als Fähigkeit beschrieben, Gedanken, Gefühle, Aufmerksamkeit und Verhalten so zu regulieren, dass längerfristige Ziele berücksichtigt werden können.
Ja, genau. Und da beginnt jetzt mein Widerstand. Warum müssen es immer Ziele sein?
Das ist doch ganz klar, Thomas, weil wir sonst doch nur auf das reagieren, was gerade den stärksten Reiz ausübt.
Und vielleicht liegt darin aber ja das Problem unserer Zeit, Tom. Wir behandeln das Leben wie ein Projekt oder wie verschiedene Projekte oder aufeinander folgende Projekte. Alles soll bewusst gesteuert, gemessen, verbessert und zielgerichtet entwickelt werden. Schlaf, Ernährung, Partnerschaft, Karriere, Achtsamkeit, Freizeit. Die Taktung erfolgt über unsere Smartwatch oder über unser Smartphone, oder?
Ja, und sogar meine Spontanität trage ich in meinen Kalender ein. Ne?
Ja, also hervorragend.
Mit einem Termin mit mir alleine, wo ich dann sage, und jetzt spontan sein.
Super, da steht Dienstag drin, 18.30 Uhr, ungeplant sein, oder was?
Ja, zum Beispiel. Ich finde das eine schöne Variante. Und ich verstehe auch deine Kritik, Thomas. Also gleichzeitig ist ja Selbststeuerung nicht zwangsläufig Selbstoptimierung. Also es geht ja nicht darum, jede Regung einem Effizienzprogramm zu unterwerfen, oder? Es geht ja auch darum, nicht vollständig von jeder Regung beherrscht zu werden.
Ja, dann wäre Selbststeuerung also weder Unterdrückung noch schrankenlose Impulsivität?
Ja, genau. Also das ist für mich ist hier die Fähigkeit, wahrzunehmen, was gerade in mir geschieht. Also es ernst zu nehmen und dennoch zu entscheiden, ich handeln möchte.
Das klingt vernünftig. Vielleicht zu vernünftig?
Ja, warte ab, bis wir mal über das Erwachsene-Ich später hier in dem Podcast sprechen werden.
Ich bin gespannt. Und ich möchte noch einen Unterschied markieren. Selbstkontrolle und Selbststeuerung sind nicht dasselbe.
Und worin liegt da für dich der Unterschied?
Naja, Selbstkontrolle fragt, wie verhindere ich ein unerwünschtes Verhalten? Okay. Und Selbststeuerung fragt, wie richte ich mein Handeln an dem aus, was mir wesentlich ist?
Also das eine setzt also stärker auf Hemmung, also die Selbstkontrolle, und das andere eher auf Orientierung, also die Selbststeuerung.
Ja, so finde ich in etwa, so könnte man das sagen. Also Selbstkontrolle sagt, iss die Schokolade nicht. Und Selbststeuerung sagt, oder fragt, was brauchst du denn gerade wirklich? Genuss, Trost, Energie, eine Pause, Rebellion gegen deinen Ernährungsplan. Ja, das ist, glaube ich, hier wichtig, wenn wir uns über Ich-Zustände nachher in der Folge unterhalten.
Oder einfach nur schlicht, ich möchte Schokolade essen.
Ja, auch diese Möglichkeit sollte wissenschaftlich nicht ausgeschlossen werden.
Also Selbststeuerung bedeutet also nicht, Bedürfnisse wegzuerklären. So kriege ich das gerade
genau.
Für mich. Das heißt, sie erweitert meine Wahrnehmung. Vielleicht entdecke ich ja, ich will die Schokolade und ich entscheide mich bewusst dafür. Oder ich merke, nee, eigentlich bin ich erschöpft und versuche jetzt gerade so mit so einer Zuckerportion irgendwie eine Pause zu ersetzen.
Ja. Und damit, Kindlich, kommen wir jetzt zu einer ersten These. Selbststeuerung beginnt nicht mit Beherrschung, sondern mit Wahrnehmung.
Und ich möchte noch hinzufügen, auch mit Beziehung.
Also, das musst du mir und unseren Zuhörenden mal erklären, bitte.
Na, also wir lernen ja Selbststeuerung nicht im luftleeren Raum. Ne? Also Kinder regulieren sich zunächst mit Hilfe anderer Menschen. Also Eltern beruhigen, strukturieren, schützen, begrenzen, erklären und halten vielleicht auch Gefühle mit aus.
Ja.
Und aus dieser gemeinsamen Regulation entwickelt sich allmählich in dem Kind, im Erwachsenenwerden, die Selbstregulation.
Okay. Also würde das dann bedeuten, dass Selbststeuerung ursprünglich Co-Regulation bedeutet?
Jetzt kommen wir co-kreative Transaktionsanalyse, aber das machen wir nachher, später. Ja, also in die Richtung. Und es bleibt, also für mich bleibt sie es in gewisser Weise auch. So wie ich es also wahrnehme, Erwachsene regulieren sich ja auch in Beziehungen. Ne? Also zum Beispiel, ich kann mich durch einen ruhigen Menschen selbst beruhigen lassen. durch seinen Einfluss, durch seine Ruhe. Ich höre manchmal so in Gesprächen, Thomas, du sitzt wie ein Buddha da. Ich merke, das ist ganz alles ruhig hier im Raum.
Oh, ja? Diese Bilder.
Ja, oder ein aggressiver Mensch kann uns vollkommen in Alarm versetzen. Ne? Also wenn ich merke, da kommt Aggressivität auf mich zu, dann fange ich an, sozusagen mich in so eine Spannung zu begeben. Also ein zugewandtes Gegenüber würde vielleicht auch meine Denkfähigkeit erweitern. Oder wenn ich beschämt würde, dann würde dann meine Denkfähigkeit verengt werden.
Mhm.
Das ist für mich diese Koregulation, also in Beziehung.
Okay. Versuche gerade, also ist denn diese Vorstellung ja nicht problematisch, jeder Mensch sei vollständig allein für seine innere Verfassung verantwortlich?
Ich bin gerade hin und her. Also ich versuche es mal so. Er ist verantwortlich dafür, wie er mit seiner Verfassung umgeht.
Mhm.
Und er ist aber auch nicht ganz unabhängig von seinem Kontext. Ergibt das einen Unterschied? Also ergibt das einen Sinn für dich, was ich gerade gesagt habe?
Ja, und es ist für mich ein entscheidender Unterschied, weil Verantwortung übernehmen ohne Kontext wird schnell zu einer, ja, wie kann man sagen, Schuldzuweisung.
Okay. Puh.
Ja.
Ich hatte jetzt gerade noch einen anderen Gedanken im Kopf, dass also das Kontext ohne Verantwortung, der wird ja eher auch schnell zur Selbstentmächtigung.
Okay, da haben wir unsere erste produktive Spannung. Wagen wir doch mal einen Blick in die Philosophie.
Jetzt wird's spannend.
Also philosophisch, Tom, ist die Frage nach Selbststeuerung unmittelbar mit der Frage nach Freiheit verbunden. Können wir überhaupt frei handeln oder sind unsere Entscheidungen das Ergebnis biologischer Prozesse, früher Erfahrungen und sozialer Bedingungen?
Verstehe ich dich gerade richtig, dass du jetzt hier in unserem Gespräch gerade den freien Willen abschaffen möchtest?
Nein, nicht vollständig. Ich möchte mit dir nur in einem Diskurs sein. Also, ich möchte ihn nur etwas bescheidener ausstatten.
Ah, okay. Also kein Vorstandsvorsitzender mehr, oder was?
Ja, ich denke da eher an eine Minderheitsbeteiligung.
Es könnte einige Menschen entlasten, dieses Bild, was wir gerade entwickeln.
Ja, wir erleben uns doch häufig als Urheber unseres Handelns.
Mhm.
Also ich beschließe zum Beispiel aufzustehen, ich beschließe einen guten Freund oder einen Geschäftspartner anzurufen, ich entscheide mich für einen Beruf. Doch jede Entscheidung entsteht innerhalb von Bedingungen, die wir uns ja manchmal auch nicht ausgesucht haben. Unsere körperliche Ausstattung, unsere Herkunft, unsere Kultur, unsere Sprache, unseren frühen Prägungen, Beziehungserfahrungen, und gesellschaftliche Einbettung. Und damit bin ich ja dann auch sehr nah wieder an einem TA-Modell. Aber dazu kommen wir ja später.
Also wenn ich deiner Ausführung jetzt so folge, dann wäre ja Freiheit sozusagen nicht unbedingt eine Bedingungslosigkeit.
Ja, eher eine Bezogenheit, sowas wie bezogene Autonomie.
Okay.
Ja, und Freiheit bedeutet für mich nicht Unabhängigkeit von allen Einflüssen zu sein. Ein solcher Mensch wäre, also das wäre kein Mensch, sondern ein Fantasiegebilde. So, Freiheit könnte viel mehr bedeuten, die eigenen Bedingungen zunehmend erkennen und sich zu ihnen verhalten zu können.
Verstehe. Also das passt für mich jetzt gerade sehr gut auch zur Transaktionsanalyse. Also ich habe gerade so den Begriff Autonomie im Kopf. Wenn du das gerade so ausführst, Autonomie bedeutet nicht völlige Unabhängigkeit. Also Autonomie transaktionsanalytisch bezeigt sich in Bewusstheit, Spontanität und in der Fähigkeit zu Intimität in der Beziehung.
Ja, wobei Spontanität ja auch leicht missverstanden wird.
Also so nach dem Motto, ich tue einfach, wonach mir gerade ist.
Ja, genau. Und das wäre eher mein Begriff von vorhin, eher Impulsivität.
Ja, bin bei dir. Und Spontanität meint in der Transaktionsanalyse also die Fähigkeit, in einer Situation aus unterschiedlichen Ich-Zuständen angemessen wählen zu können. Also nicht automatisch nach einem alten Muster zu reagieren, was man in der Vergangenheit übernommen hat, unreflektiert oder sich selbst entwickelt hat.
Ja, dann besteht Freiheit ja nicht darin, keine Prägungen, / Beziehungserfahrungen zu haben. Freiheit entsteht, wenn Prägungen nicht mehr so unbemerkt unser Verhalten bestimmen.
Ja, kann ich merken. Also unsere Kritik, also unter Kritik werde ich sofort klein. Also wenn ich merke, ich werde kritisiert, das macht was mit mir. Oder ich gehe sofort auch in den Gegenangriff.
Oh ja.
Also diese Reaktion hat vielleicht eine Geschichte in mir und ich muss sie nicht in jeder neuen Situation wiederholen. Obwohl der Impuls, wie wir vorhin gerade so, also der erste Impuls aus der Vergangenheit heraus einfach der leichteste ist oder der schnellste.
Ja, und gerade kennen wir ja solche Muster, wenn, also da mal gut unter Stress dann ja auch sich ausdrücken oder dann ablaufen, ne? Also dieses, wo du gesagt hast, sofort klein, da habe ich so gedacht, ja, oder eben sofort auf Tauchstation, ne? Also so unsichtbar werden.
Ja.
Ja, die Stoiker aus der Philosophie haben ja einen verwandten Gedanken formuliert. Sie unterscheiden ja zwischen dem, was in unserer Macht liegt, ich würde heute sagen in unserem Einflussbereich, und dem, was außerhalb unseres Einflussbereiches liegt.
Ach, das klingt wunderbar, wie so nach einem Kaffeetassenspruch. Also fällt mir gerade so dazu ein.
Ja, wunderbar, auf einer Tasse. Aber es kann ja auch was Gutes sein. Es ist ja dann immer sichtbar, wenn wir hier dann beispielsweise bei unserer Arbeit sind oder dann eben in der Pause mal in der Tasse Kaffee trinken. Also von daher finde ich gar nicht so schlecht. Aber trotzdem, dort verliert es ja meist seine philosophische Schärfe. Oh Gott. Also die stoische Idee bedeutet nicht, äußere Umstände sind egal. Ja, sie bedeutet auch nicht, wer leidet, hat einfach seine Gedanken nicht im Griff.
Also, ja, ich würde es positiv nochmal hinzufügen. Das heißt, also diese allgemeinverständliche Variante des Stoizismus wäre für mich so mit den Worten, du kannst die Situation nicht ändern, also ändere deine Einstellung.
Ja.
Was meinst du dazu?
Einstellung, und ich würde, wenn wir das dann eben wieder in die Transaktionsanalyse hier holen, eher deine Haltung. Ja, und dann wird ja eher so, also nach draußen eher so diese Anpassung als eine Weisheit verkauft. Ja, das ist also, das finde ich eben gefährlich. Manche Situationen müssen verändert werden. Manche Strukturen sind ungerecht.
Definitiv.
Manche Beziehungen sind verletzend. Ja.
Ja.
Und da darf Selbststeuerung jetzt nicht dazu dienen, Menschen an unzumutbare Verhältnisse anzupassen.
Da bin ich ganz bei dir, Thomas. Also das heißt also, wer in einer, ich finde dieses neudeutsche Wort toxisch jetzt nicht so, aber wer jetzt in einer Organisation arbeitet, die ihn herausfordert, wo er immer wieder merkt, er kommt an seine Grenzen, er hat für sich eine Sinnthematik, da braucht möglicherweise nicht mehr Resilienz, sondern der braucht vielleicht einfach mal einen klaren Blick oder Verbündete oder vielleicht auch eine Kündigung.
Ja, also denk da auch so an meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe in Anstellungen, in Unternehmen, sagen, ja, das gibt eben Organisationen, die also wirklich grundsätzlich andere Wertvorstellungen haben und du dann ja auch darüber reflektierst und sagst, also ist das noch das, wozu ich mich sinnmäßig auch verbinden kann? Also den zweckmäßigen Sinn würde ich da mal herannehmen oder eben halt nicht. Und dann, ja, wie du schon sagst, also wenn ich die Möglichkeit habe, dann eben eher zu kündigen. Eine andere Möglichkeit wäre halt auch zu überlegen, habe ich Einfluss auf die Organisation? Also in meinem Beispiel, meinem persönlichen Beispiel hatte ich sie nicht. Aber wenn das möglich ist, Einfluss zu nehmen, na, also was ist ein Einflussbereich, was ist außerhalb meines Einflussbereiches?
Und für mich kommt dann noch ein weiterer Aspekt hinzu. Selbststeuerung kann auch bedeuten, einem Konflikt nicht mehr auszuweichen oder ihn nicht zu vermeiden. Also auch da habe ich so meine persönliche Erfahrung. In einem meiner Angestelltenverhältnisse hatte ich mit einem etwas, mit einem schwieriger vorgesetzter Person zu tun. Und das war dann irgendwann mal, wo ich dann diesen Konflikt nicht mehr vermeiden wollte und bin dann selbst in diese, also er wurde gerne laut, Er wurde gerne abwertend, er wurde gerne sozusagen von oben herab. Und das habe ich dann in einem Gespräch auch mal gemacht und habe gesagt, ich habe mir dann meinen Mut sozusagen genommen und gesagt, da gehe ich jetzt in den Konflikt und zeige jetzt mal mit meiner Seite das gleiche Verhalten und schau mal, was jetzt passiert. Also ich bin nicht in die Anpassung gegangen, sondern ich bin in den Konflikt gegangen. Und das war für mich innerlich befreiend. Und für mich bedeutet es, dass ich die Organisation verlassen werde, weil mit der Konflikt wurde weitergetragen. Und ich merkte das dann im Nachhinein, dass ich dann im Kontakt mit dieser vorgesetzten Person immer wieder sozusagen mit dieser Emotionalität präsentiert bekommen habe.
Mhm. Ja, und da finde ich, bietet uns die Philosophie wirklich so einen hilfreichen Kern. Wir haben eben schon ja auch gesagt und sagen also, kann ich darauf Einfluss nehmen oder liegt es außerhalb meines Einflussbereiches? Das ist eine. Mhm. Und das andere ist ja, sagen, manchmal kann ich nicht vollständig steuern, was andere tun, wie sie mich beurteilen oder wie sie eine Situation angehen oder wie die Situation gemanagt oder ausgeht. Aber was du gerade auch gesagt hast, ich kann ja Einfluss darauf nehmen, wie ich mich dazu verhalte. Mhm. So. Und auch eine Anpassung will ich dazu auch nochmal ganz sagen. Also eine bewusste Anpassung sagen, nee, ich kann jetzt nichts anderes wählen. Ich kann jetzt aus der Organisation nicht aussteigen. Beispielsweise, ich muss das Geld verdienen oder so. Dann wäre es eben halt auch zu sagen, ich entscheide mich bewusst, noch hier zu bleiben und dann an anderer Situation, beispielsweise eben über eine Beratung, die ich dann eingehe oder so, eben mir halt auch Unterstützung zu holen, um das erstmal zu sagen, okay, wie kann ich mich dazu verhalten gerade? Ne?
Definitiv. Also ich wollte vorhin die Anpassung auch nicht als etwas Negatives darstellen, sondern eher sagen, es ist eine Entscheidung. Ich kann in der Anpassung bleiben, weil es ein Selbstschutz ist, weil ich in bestimmten Abhängigkeiten bin und der Preis dann einfach zu hoch ist, in den Konflikt zu gehen. Und das finde ich, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, wunderbar, hervorragend. Dann nehme ich ja auch Einfluss. Ne? Also da nehme ich ja dann auch Einfluss, indem ich dann die Anpassung für mich wähle.
Ja.
Und für mich ist Einfluss nehmen besser als kontrollieren.
Ja, genau.
Also, weil selbst meine eigenen Reaktionen, die lassen sich ja nicht manchmal einfach kontrollieren, sondern es passiert etwas aus dem Moment heraus, in einer Situation heraus. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um, was ich gerade in mir wahrnehme oder was ich gerade spüre?
Ja, genau, richtig. Also, Gefühle folgen ja keiner Befehlskette so, ne? Also ich kann mir nicht irgendwie einfach sagen, ab jetzt bin ich nicht mehr verletzt.
Ja, oder ich sage einfach, ach, ich schlafe jetzt sofort ein.
Genau, also das wäre eher eine klassische misslungene Selbststeuerung, würde ich sagen.
Ja, und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich für mich auch immer wieder gemacht habe in der Vergangenheit. Je stärker ich mich angestrengt habe, einzuschlafen, desto wacher wurde ich.
Ja, genau.
Ja, also das ist ja das Paradoxon, ja?
Und dann könnten wir also philosophisch sagen, Selbststeuerung bedeutet, die eigene Wirksamkeit weder zu überschätzen noch zu unterschätzen.
Und das wäre eine tolle, anspruchsvolle Balance, die ich da in mir halten kann. Mhm. Definitiv.
Genau. Also wer sie denn nämlich überschätzt, der landet ja schnell bei, wir nennen das ja Grandiosität, ne? Also bei so Allmachtsfantasien. Ich bin hier für alles verantwortlich, was mir widerfährt. Wer sie unterschätzt, landet ja eher bei Ohnmacht. Ich kann sowieso nichts tun.
Ja, und im ersten Fall wäre das für mich das Selbst zum tyrannischen Projektleiter. Eine Allmachtsfantasien. Und im zweiten Fall wäre es dann zum passiven Zuschauer oder im Dramadreieck die Opferrolle.
Ja.
Also auf der psychologischen Ebene wäre das dann für mich die Opferrolle im Dramadreieck. Mhm.
Und in einer reiferen Position würden wir ja dann sagen, ich bin nicht der alleinige Autor meiner Geschichte, aber ich kann an dieser Fortsetzung dieser Geschichte mitgestalten, mitschreiben, sie co-kreieren in anderen Beziehungen.
Das ist ein schöner Gedanke, dass ich meine Geschichte neu schreiben kann und dass ich als Autor meiner eigenen Geschichte sie verändern kann und entsprechend aktualisieren kann. So, in dem Sinne.
Ja, dankeschön.
Sehr gerne.
Lass uns doch mal einen psychologischen Blick nehmen zwischen Impuls, Gefühl und langfristigem Ziel.
Okay, also psychologisch betrachtet umfasst ja Selbststeuerung mehrere Fähigkeiten. So, in meinem Verständnis ist es Aufmerksamkeit lenken, Impulse verzögern, Gefühle regulieren, dann Handlungspläne entwickeln, Entscheidungen überprüfen und auch nach vermeintlichen Rückschlägen oder gedachten Rückschlägen wieder handlungsfähig zu werden.
Ja, das klingt ja in einer ganzen Abteilung.
Hey, wir sind im organisationalen Kontext hier. Selbstverständlich ist das eine ganze Abteilung. Deshalb ist ja auch die Aussage, der Mensch hat zu wenig Selbstdisziplin, also meistens viel zu grobschlächtig, also viel zu oberflächlich. Vielleicht kann ja jemand ein Ziel nicht verfolgen, weil es gar nicht sein eigenes Ziel ist. Oder die Person ist im Moment gerade erschöpft. Oder vielleicht steht auch das Ziel im Konflikt mit einem anderen Bedürfnis. Also, oder vielleicht fehlt auch eine konkrete Handlungsstruktur.
Oder das Ziel wurde einfach von außen übernommen.
Genau, genau. Also ein Mensch sagt, ich müsste beruflich ambitionierter sein. Und die Frage wäre vielleicht besser, wer sagt das eigentlich?
Die Eltern, die Organisation, LinkedIn, Instagram.
Ja, LinkedIn.
Gesellschaft.
Ja, ja. Also bei LinkedIn, da finde ich, also kann wirklich beeindruckend großen inneren Eltern-Ich-Zustand erzeugen. Also finde ich mal wieder beeindruckend bei LinkedIn.
Genau. Du hast dein Potenzial heute noch nicht ausgeschöpft. Andere waren im Gegensatz zu dir bereits um 5 Uhr joggen, haben meditiert, ein Unternehmen gegründet und 4 Learnings gepostet.
Und während du noch überlegst, ob du aufstehen möchtest.
Ja, hervorragend. Psychologisch interessant. Ist also die Unterscheidung ja zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Ne? Menschen können sich aufgrund eigener Werte und Interessen steuern. Das wäre ja intrinsisch. Oder aufgrund von Belohnung, Druck, Anerkennung und Angst vor Konsequenzen. Also das wäre dann das Extrinsische.
Ja, und wobei es selten völlig rein intrinsisch oder extrinsisch ist. Also so meine Erfahrung jetzt in Coachings und in Workshops, also Menschen können ihre Arbeit lieben und trotzdem Geld verdienen wollen. Ja, und ich kann mich auch für meine Weiterbildung interessieren und gleichzeitig kann ich das Zertifikat attraktiv finden, was ja auch was Extrinsisches ist, ne? In Deutschland sind wir sehr, sehr, sehr zertifikatslastig oder fokussiert. Das heißt also, ohne Zertifikat darf ich zum Beispiel viele Sachen gar nicht in Deutschland machen.
Ja, oder mit diesem Zertifikat kann ich mehr Geld verdienen, ne? Wenn man in deinem Beispiel.
Oder so,
mehr,
zum Beispiel. Ja, ja,
zwei
ja,
schöne Beispiele, also, ja.
Da finde ich, es intrinsisch und extrinsisch überlappt sich da für mich.
Okay, aber problematisch wird es doch dann, wenn äußere Anforderungen innerlich einfach so übernommen werden, dass wir sie für unseren eigenen freien Willen halten.
Ja, ja. Also dann würde zum Beispiel jemand sagen, ich will perfekt sein. Und eigentlich in sich, nur wenn ich perfekt bin, bin ich sicher oder anerkannt.
Okay, und dann wären wir beim ersten transaktionsanalytischen Konzept, dann würde ja die Selbststeuerung eher zur Wiederholung des Skripts sich da äußern, darstellen.
Ja, ja. Das heißt also, wir steuern uns dann durchaus konsequent und entlang eines alten überkommenen Überlebensprogramms.
Ja, oder eben unser altes Lebensdrehbuch, ne, was wir dann wiederholen. Ja. So, ja.
Ja. Ja.
Das ist ja eine wichtige Provokation. Nicht jede erfolgreiche Selbststeuerung ist gesund.
Absolut. Und ein Mensch kann sich hervorragend kontrollieren, er kann unermüdlich arbeiten, der kann Gefühle unterdrücken, der kann auch Schwächen verbergen und gesellschaftlich sehr erfolgreich sein. Und trotzdem kann dieses Verhalten einfach Ausdruck eines rigiden oder eines dysfunktionalen Lebensskriptes sein.
Okay. Also ich finde, Tom, an dieser Stelle sollten wir erklären, was wir mit Skript meinen.
Okay. Also in der Transaktionsanalyse bezeichnet Skript einen unbewussten Lebensplan, der sich auf der Grundlage früherer Erfahrungen, Zuschreibungen und auch Entscheidungen entwickelt. Und Entscheidungen bedeutet hier jetzt nicht unbedingt eine reflektierte und erwachsene Entscheidung oder eine bewusste Entscheidung. Also man kann ja Kindern jetzt nicht unterstellen, dass sie bewusste Entscheidungen treffen oder dass Heranwachsende bewusste Entscheidungen, reflektierte oder erwachsene Entscheidungen treffen. Ne? Das sind frühere Schlussfolgerungen darüber, wie ich sein muss, was ich erwarten darf und auch wie Beziehungen funktionieren anhand der Vorbilder meiner ersten Sozialisation oder meiner ersten sozialen Systems. Also meistens.
Okay. Eher. Hast du ein Beispiel dafür?
Also zum Beispiel könnten so Erfahrungen sein, ich darf niemanden brauchen.
Mhm.
Oder in einer anderen, ich muss Leistung bringen, um dazu zu gehören. Was existenziell zum Beispiel ist, wäre so eine Aussage oder so ein Gedanke, so eine Erfahrungszuschreibung, wenn ich ihm widerspreche, werde ich verlassen.
Oh ja.
Mhm. Ja, also das finde ich schon, das ist schon heftig. Oder ich muss mich um alle kümmern. Andererseits kommt aber auch dann manchmal so, alle Menschen sind gefährlich, also ich muss vorsichtig sein, ich muss achtsam sein, ne? Ich muss misstrauen, ich darf niemandem vertrauen. Oder auch, meine Gefühle sind zu viel, ich bin eine Belastung, wenn ich meine Gefühle zeige bei anderen Menschen.
Und das sind dann ja so Grundbotschaften, die wir in unser Skript verankert haben und uns danach, ja, wie soll man sagen, ausrichten, unbewusst handeln. Ne?
Mhm, ja.
Also solche Sätze können ja die Selbststeuerung wirklich sehr beeinflussen.
Definitiv. Ein Mensch steuert sich ja dann nicht primär an der gegenwärtigen Situation, sondern eher an einer alten Erwartung. Also er sagt in einer Besprechung ja nicht, was er denkt, weil sein System Widerspruch mit Beziehungsverlust verbindet.
Obwohl der heutige Vorgesetzte ja vielleicht durchaus offen wäre.
Ja, oder vielleicht auch nicht. Und wichtig ist, beides zu überprüfen. Also da ist die Transaktionsanalyse sehr hilfreich. Und dass die Transaktionsanalyse die Herausforderung aus der Kindheit heraus nicht also zurückverlegt, sondern manchmal ist die aktuelle Führungskraft auch tatsächlich autoritär.
Okay.
Also auch das kann ja passieren, ne? Dass ich also muss ja nicht immer alles auf mich oder auf meine Kindheit beziehen, an Reaktionen in mir, sondern es kann ja auch im Hier und Jetzt wirklich so sein, dass da jemand autoritär ist.
Und es geht ja auch wieder mal um Verantwortungsübernahme, ne?
Ja.
Also die eigene Verantwortungsübernahme und wie verhalte ich mich dazu und dieses bewusste Wählen. Weil sonst würde ja Psychologie hier zu einer Kunst werden, reale Machtverhältnisse einfach unsichtbar zu machen.
Ja, ja. Und Selbststeuerung braucht deshalb also für mich eine Realitätsprüfung. Fragenstellungen, also die ich mir selbst fragen kann, was gehört zu meiner Geschichte? Was geschieht tatsächlich hier im Hier und Jetzt und wie beeinflusst beides auch einander?
Und eine weitere Frage wäre ja, sagen, bezüglich der Gefühle. Viele Menschen verbinden ja Selbststeuerung mit Emotionskontrolle.
Oh ja, dabei sind auch Gefühle zunächst Informationen und auch Handlungsimpulse.
Mhm.
Also zum Beispiel Angst kann doch auch eine mögliche Gefahr signalisieren. Oder Ärger könnte auch eine Grenzverletzung oder auch eine Blockade signalisieren. Also das ist ja was Positives. Oder Trauer verweist auf einen Verlust, was wichtig ist und was ich brauche, die Trauer, um mich von dem Verlust zu lösen. Freude zeigt Verbindung, Stimmigkeit oder vielleicht auch eine Bedürfnisbefriedigung.
Ja. Und da haben Sie, und das hast du gerade auch gesagt, also Sie haben ja immer einen Zeitbezug, die Gefühle, und Sie deuten ja auch auf ein Bedürfnis hin, ne? Also du hast ja mit Trauer gesagt, sagen, okay, es verweist auf einen Verlust und das Bedürfnis ist ja etwas loszulassen, also dieses Loslassen dann eben halt auch zu durchleben und dann auch loslassen zu können. Und Sie haben ja auch einen Zeitbezug, ne? Also auch gerade bei diesem Trauerbeispiel bezieht es sich ja etwas sozusagen, also es bezieht sich auf Vergangenes, also was gewesen ist, ne? Bei Angst wiederum ist es anders. Da haben wir die Angst vor etwas, was in der Zukunft liegt. Und das Bedürfnis ist beispielsweise Schutz. So. Und daran könnte man eben halt auch immer gut gucken, wenn man dieses eben so auch auseinander nimmt bei den Gefühlen, mit dem Zeitbezug und mit dem Bedürfnis, zu sagen, okay, sind sie, wie hattest du es erst gesagt, in der Situation angemessen, ne? Also im Hier und Jetzt, Ist es wirklich Trauer, die ich da jetzt spüre, oder ist es wirklich die Angst, die ich spüre, weil es unter Umständen etwas ist, naja, ich habe Angst vor dem, was irgendwo in der Vergangenheit war. Ne? Dann wäre dieser Zeitbezug ein Hinweis darauf, ist das real? Ist es das genuine Gefühl?
Ja, das Gefühl ist ja real. Also, ne? Also das Gefühl ist ein reales Gefühl, nur unsere Deutung, die ist vielleicht nicht passend. Also ich kann mich bedroht fühlen, ohne objektiv bedroht zu sein oder zu werden. Und ich kann mich auch schuldig fühlen, obwohl ich gar keine Verantwortung trage. Ich kann mich auch sicher fühlen, obwohl eine Situation riskant ist.
Ja, und das finde ich ist ein wichtiger Unterschied, ne? Also Gefühle sind wahr im Erleben.
Ja.
Nicht aber automatisch wahr und passend zum Kontext. Das ist das, was ich meine. Also zwischen genuin und eben, also zwischen echt und unecht, wollen wir es mal so sagen.
Also für mich heißt das, weder Gefühle sind blind zu folgen, noch sie zu entwerten. Also ich kann ja fragen, was meldet dieses Gefühl gerade da in mir? Oder welche Erfahrung wird gerade in mir aktiviert durch dieses Gefühl? Oder was ist jetzt tatsächlich der Fall? Also was passiert denn jetzt hier gerade wirklich im Hier und Jetzt? Und welche Handlung wäre dann jetzt angemessen?
Und das klingt jetzt schon sehr nach Transaktionsanalyse immer mehr und nach einem, wie sagen wir es, Erwachsenen-Ich.
Ja, wir tasten es langsam ran und ich würde gerne mit dir nochmal in die Neurobiologie reinschauen.
Oh, okay, halten wir die Spannung aufrecht und kommen jetzt noch so, mehr.
Das ist also deine Lieblings-Ecke hier, das Gehirn und die Neurobiologie.
Ja, hervorragend. Vielen Dank. So, neurobiologische Erklärungen haben heute ja einen besonderen Reiz. Sobald jemand sagt, das liegt an deiner Amygdala, klingt es wissenschaftlich.
Und so endgültig, so determiniert, so festgelegt, so, ne? Also, das ist deine Amygdala.
Ja, du kannst kaum widersprechen, wenn ich sage, das ist deine Amygdala. Und die hier aber ja nicht mit am Tisch sitzt.
Und dabei ist es ja der populäre Bild oft zu einfach. Ne? Also hier ist das emotionale Gehirn und dort ist der vernünftige präfrontale Kortex, der die Emotionen kontrolliert.
Genau, wie der Reiter und das Pferd.
Ja, oder wie elternig und rebellisches Kind in einer schlechten Einführung in die Transaktionsanalyse.
Oh, was wäre die differenziertere Sicht?
Okay, also lass mich mal probieren. Also was wäre die differenzierte Sicht auf die Selbstregulation? Also entsteht erstmal nicht in einem einzelnen Hirnareal, sondern sie beruht auf den dynamischen Netzwerken, also präfrontale, limbische, sensorische, motorische und auch körperregulierende Systeme arbeiten da zusammen in dem Moment. Also bei der Emotionsregulation spielen die Verbindungen zwischen präfrontalen Regionen und der Amygdala eine Rolle, ja. Und das ist kein einfacher Einbahnstraßenprozess, bei dem Vernunft Gefühle abschaltet. Und in aktuellen Forschung betrachtet man stärker mittlerweile verteilte Netzwerke und auch die individuellen Unterschiede des Menschen, Thomas.
Ich merke schon, dass Neurobiologie dich auch immer mehr fesselt.
Du forderst mich heraus, mich mit der Thematik zu beschäftigen.
Okay. Das heißt aber ja, die Amygdala ist nicht der kleine Wutkobold im Gehirn, oder?
Nein, das ist sie wirklich nicht. Aber sie ist an der Verarbeitung von Bedeutsamkeit, Bedrohung und auch von emotionalem Lernen beteiligt. Der präfrontale Kortex ist nicht einfach nur der disziplinierte Chef, sondern verschiedene präfrontale Bereiche sind unter anderem an Arbeitsgedächtnis, Bewertung, Sprache, Perspektivübernahme und auch Handlungsplanung beteiligt.
Okay. Und dann wäre ja nochmal die Frage jetzt für unsere Zuhörer interessant. Warum verlieren wir denn gerade unter Stress häufig unsere differenzierte Denkfähigkeit?
Jetzt wird's spannend. Und das ist etwas, was viele Leute unterschätzen oder ausblenden, weil das System Prioritäten verschiebt. Wenn Gefahr erwartet wird, werden schnelle Schutzreaktionen wichtiger. Unsere Aufmerksamkeit verengt sich in dem Moment. Also das heißt, Mehrdeutigkeit, also Ambiguität wird schlechter ausgehalten. Der Organismus bereitet sich auf Angriff, Flucht, Erstarrung oder Unterwerfung vor. Also ganz archaische Reaktionen in der Situation.
Also ist das biologisch sinnvoll?
Ja, das ist es. Nur problematisch wird es, wenn das System auf eine Forschungspräsentation reagiert, als stünde ein Säbelzahntiger im Raum.
Naja, ich mag sagen, manche Vorstandspräsentationen sind nicht wirklich völlig harmlos.
Okay, das stimmt, aber selbst dort hilft es, zwischen sozialer Bedrohung und auch unmittelbarer körperlicher Gefahr zu unterscheiden, Thomas.
Okay. Oder? Und was ist denn der Grund, dass das in dieser Situation oft nicht gelingt?
Also für mich wirkt das so, dass das Gehirn nicht nur auf die Gegenwart reagiert, sondern es arbeitet vorausschauend. Hm. Es bildet Erwartungen darüber, was wahrscheinlich geschehen wird.
Aha.
Und frühere Erfahrungen prägen dann diese Vorhersagen.
Okay. Und das ist ja, dann sprechen wir ja von diesen wirklich stabilisierten, sehr gepflegten, aufgebauten neuronalen Netzwerken in der Neurobiologie. Und es klingt fast wie Skripttheorie, transaktionsanalytisch in neurobiologischer Sprache.
Bin ich bei dir.
Ja. Denn ich finde, es gibt da zwei interessante Berührungspunkte. Aber wir sollten jetzt die Konzepte hier nicht vorschnell einfach übereinander werfen oder gleichsetzen. Ne?
Okay.
Also ich habe mal was gelesen zu einem Predictive Processing. Und dieses Predictive Processing beschreibt, vereinfacht gesagt, wie das Gehirn fortlaufend Vorhersagen über innere und äußere Zustände bildet und Abweichungen verarbeitet.
Okay, jetzt wird's spannend.
Und dann gibt es noch etwas Zweites, diese Interozeption. Also die bezeichnet die Wahrnehmung und Verarbeitung innerer Körpersignale.
Was bedeutet?
Also etwas wie Herzschlag, Atmung, Spannung, Wärme, Erschöpfung, so etwas. Und diese körperbezogenen Vorhersageprozesse spielen wiederum für Emotion, Selbstgefühl und Regulation eine wichtige Rolle. Und vielleicht ein Beispiel, um das nochmal zu verdeutlichen. Also nehmen wir mal an, jemand wurde in früheren Beziehungen häufig abgewertet, wenn er widersprochen hat.
Mhm.
Und in einer heutigen Besprechung runzelt ein Kollege die Stirn. Das nimmst du wahr, das siehst du irgendwie. Und das Gehirn verarbeitet jetzt nicht nur ein neutrales Zusammenziehen von Gesichtsmuskeln, sondern es interpretiert die Situation aufgrund bisheriger Erfahrungen, Bilder, möglicherweise eben als beginnende Ablehnung und der Körper reagiert.
Also da habe ich sogar ein persönliches Beispiel, Thomas. Also das finde ich jetzt gerade echt beeindruckend und wie du es gerade ausgeführt hast. Also mir ist es selbst, also ich habe selbst für mich erlebt, dass genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, in mir passiert ist. Also ich kenne aus früheren Beziehungen die Abwertung, wenn ich also mich positioniert habe oder mich gezeigt habe.
Mhm.
Und dann gab es eine Situation, in der ich etwas präsentiert habe vor einer Gruppe und eine Person runzelte die Stirn. Und sofort, als ich das Runzeln der Stirn gesehen habe, mein Herzschlag stieg, mein Brustkorb wurde eng und meine Aufmerksamkeit, die richtete sich wirklich auf so eine mögliche Gefahr von, ich werde hier abgelehnt, ich werde hier beschämt und ich bin hier nicht adäquat. Und das war innerhalb von Millisekunden.
Ja.
Faszinierend.
Ja.
Also ich war wirklich fasziniert von dieser Reaktion, die da in mir körperlich von mir wahrgenommen wurde und gleichzeitig die Bilder aus der Vergangenheit sofort wieder präsent waren.
Ja, und ich kenne das mit dem Hochziehen der Augen und dem Stirnrunzeln auch aus dem Grundschulkontext. Und ich kann auch, auch sagen, dass ich also da lange dran gearbeitet habe, wenn eben halt auch ich heute oder heute Menschen eben begegne, die in einem Raum sitzen und dann auch eben Augen hochziehen und Stirn runzeln und dann so etwas passiert wie früher in der Grundschule, ich sofort mit meiner Stimme runterfuhr, leise wurde und nahezu unsichtbar wurde, weil es damals so interpretiert war wie, oh, jetzt kommt gegebenenfalls Ärger auf dich zu.
Ja. Obwohl das Stirnrunzeln möglicherweise einfach nur eine Konzentration bedeutete in dem Moment.
Ja, genau, genau. Und das ist aber das, was eben hier zweiseitig passiert in dem, was wir dargestellt haben. Ne? Und später, wenn du eben als diese Situation jetzt mit dieser Besprechung eben siehst und der oder die Kollegin eben den Vorschlag dann gar nicht unterbreitet hat, weil sie gesagt hat, oh, da zieht sich jemand und wir interpretieren das als Ablehnung, dann sagen wir dann vielleicht, naja, wir sagen, ich wusste sofort, dass meine Idee irgendwie schlecht ankam, ne?
Also ja, ja.
Oder machen uns auch, das dann wieder auch, passend.
Ja, oder auch die Stirnrunzeln kann ja auch in dem Moment eine Skepsis bedeuten bei der Person, die gerade meinen Vortrag hörte. Und das ist ja auch möglich, ne? Also, und in dem Moment ist dann Selbststeuerung für mich nicht, dass ich jede unangenehme Wahrnehmung schönrede, also dass ich dann versuche, das, was ich gerade erlebe, schön zu reden und mir wegzureden, meine Emotionen, sondern eher zwischen dem Signal, was da gerade in mir ausgelöst wird und mit der Gewissheit, in welchem Kontext befinde ich mich gerade. Was ist hier gerade wirklich im Hier und Jetzt passiert, das da zu unterscheiden.
Ja, also so etwas wie, ich nehme eine Reaktion wahr, aber ich weiß noch nicht sicher, was sie bedeutet.
Ja, und das ist neurobiologisch und auch psychologisch ein wichtiger Freiheitsraum, finde ich, weil wir können unsere erste Interpretation gerne als Hypothese behandeln.
Okay. Das bringt mich jetzt noch zu der Frage, wie beeinflusst denn der Körper die Selbststeuerung?
Also in meinem Verständnis massiv. Schlafmangel, Hunger, Schmerzen, Dauerstress, Bewegungsmangel oder auch Überreizung verändern, glaube ich, unsere Regulationsfähigkeit. Also wenn ich merke, ich bin erschöpft, das heißt nicht, dass ich dann plötzlich einen schlechten Charakter habe, sondern ich bin dann einfach nur müde und mein System verfügt schlichtweg nicht über weniger flexible Ressourcen, dass ich dann halt entsprechend langsamer reagiere oder gar nicht reagiere, weil ich einfach erschöpft bin.
Okay, das ist ja einmal eine beruhigende, aber auch zugleich unbequeme Erkenntnis.
Warum unbequem, Thomas?
Naja, weil sie bedeutet ja, dass Selbststeuerung nicht nur eine Frage der inneren Haltung ist. Also ich kann nicht dauerhaft gegen meine körperlichen Bedingungen anregulieren.
Okay. Ja, okay, verstehe. Okay, ja, ein Mensch kann Atemübungen machen und wenn er seit Monaten zwölf Stunden täglich arbeitet, braucht er möglicherweise keine bessere Atemtechnik, sondern vielleicht einfach nur eine Veränderung seiner Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Also wieder die Gefahr, Selbststeuerung als Reparaturbetrieb für schlechte Verhältnisse einzusetzen.
Ja, würde ich so sagen. Und gleichzeitig zeigen Studien, also dass Bewegung, bewusste Neubewertung und auch die Möglichkeit, Regulationsstrategien selbst zu wählen, diese Emotionsregulation unterstützen können. Also dabei scheint gerade die erlebte Wahlmöglichkeit bedeutsam zu sein. Also Gefühle sind weder mein Gegner der Vernunft, noch sind es Befehle, denen ich gehorchen muss, sondern sie entstehen einfach in einem fortlaufenden Zusammenspiel von Gehirn, Körper, Erfahrung, Situation und Beziehung. Und für mich bedeutet deshalb die Selbstregulation nicht, ich muss mein Gefühl wegmachen, was ich des Öfteren in Coaching-Prozessen höre, wenn es emotional wird, gehe ich aus dem Raum raus, sondern ich finde, Selbststeuerung ist dann in dem Moment, ich nehme wahr, was in mir und zwischen uns gerade geschieht und prüfe für mich, welche Bedeutung ich ihm gebe und entscheide, wie ich verantwortlich mit mir und im Kontakt mit dem anderen damit in der Handlung verfahre oder damit handeln möchte mit dir.
Okay, also das finde ich schön. Es gibt also nicht nur die eine richtige Technik, sondern ja die Fähigkeit, passend auszuwählen und zu reflektieren.
Ja. Also ja, Regulation ist für mich kontextunabhängig. Also manchmal hilft Beruhigung, manchmal Aktivierung, manchmal Distanz, manchmal Kontakt, manchmal kognitive Neubewertung, manchmal muss ich auch weinen und manchmal muss ich auch einfach eine Grenze setzen.
Und manchmal muss ich schlafen.
Stimmt, und Schlaf, finde ich, ist vermutlich die am meisten unterschätzte transaktionsanalytische Intervention.
Und jetzt kommen wir zur Transaktionsanalyse. Zum Kern. Jetzt wollten wir ja mal das angekündigte Modell wirklich vertiefen. Die Ich-Zustände. Also, und wir wollen ja jetzt erstmal bleiben in der strukturellen Betrachtung, also in der Struktur der menschlichen Persönlichkeit.
Okay, sehr gerne. Also in vielen Einführungen werden drei Kreise übereinander gezeichnet. Eltern-Ich, Erwachsene-Ich in der Mitte und das Kind-Ich unten.
Genau. Und dann heißt es ja gerne mal, das Erwachsenen-Ich ist das Sachliche. Der gibt auch so Formulierungen, der Computer. Das Eltern-Ich kritisiert und das Kind-Ich möchte spielen.
Und das, finde ich, ist zu eingängig, also zu eindimensional, zu grob, weil ein Ich-Zustand im Strukturmodell in der Transaktionsanalyse ist ein zusammenhängendes System von Denken, Fühlen und Verhalten.
Also nicht nur eben eine Rolle.
Nein, auch keine Maske und auch keine bloße Stimmung. Wenn ein bestimmter Ich-Zustand aktiviert ist, erleben wir uns selbst, andere Menschen und die Situation auf eine charakteristische Weise.
Okay, dann beginnen wir doch mal mit dem einen Kreis, dem Kind-Ich-Zustand.
Also im Kind-Ich-Zustand, da werden frühere Muster des Fühlens, Denkens und Verhaltens gegenwärtig aktiviert. Also das bedeutet nicht, dass wir kindisch werden, sondern das bedeutet, dass wir unser heutiges Erleben durch früh gebildete Reaktionsweisen organisiert wird. Also ich finde, es ist auch unreflektiert. Also diese Reaktionsweisen, die wir jetzt zeigen, sind unreflektiert und kommen aus der Vergangenheit.
Und da finde ich, hast du einen richtigen Punkt, nicht richtiges Quatsch, dass du gerade gesagt hast, sozusagen einen wichtigen Punkt markiert, zu sagen, es geht um Denken, Fühlen und Verhalten in einem Ich-Zustand und den sehen wir in der strukturellen Betrachtung ja in jedem der Ich-Zustände, die jetzt auch gleich noch kommen, also auch im Kind-Ich-Zustand ist Denken, Fühlen und Verhalten. Und ich mag noch ergänzen, eben selbst entschieden, ne? Also im Kind-Ich, also da habe ich selbst eben entschieden. Beispielsweise gibt es eben eine Angst bei Kritik, nicht nur einen Fehler gemacht zu haben, sondern vielleicht auch die Angst davor, beschämt zu werden und als Mensch, naja, was auf die Spitze treiben würde, eben falsch zu sein.
Ja.
Und ich habe eben dann entschieden, um jetzt auf dieses Meeting von vorher zurückzugehen, zu sagen, ich bringe lieber mal gar keinen Vorschlag ein, ja, weil dann kann ich auch nicht beschämt werden. Also so eine Entscheidung unter Umständen damals mal getroffen zu haben und die mich dann eben heute, wenn ich dann unbewusst auf dieses Verhalten zurückgreife, auch wieder durch dieses Meeting leitet, wenn ich diese auch hochgezogenen Augenbrauen sehe. Ne?
Ja, und ich würde da gerne noch die Freude mit reinbringen, also ausgelassen zu sein, also im Kind-Ich, Lust am Entdecken, Kreativität, auch Trotz zu spüren, Anpassung, Ohnmacht, Bedürftigkeit, Lebendigkeit. Also das Kind-Ich ist nicht rein negativ oder rein kindisch und ohne diese kindbezogenen Anteile in unserem integrierenden Erwachsenen-Ich gäbe es wenig Spontanität, es gäbe wenig Genuss und es gäbe wenig schöpferische Energie.
Okay. Springen wir einmal nach oben zum Eltern-Ich.
Ui. Okay. Im Eltern-Ich, da denken, fühlen und handeln wir in einer Weise, die von übernommenen elterlichen oder auch gesellschaftlichen Botschaften geprägt ist.
Okay. Also das kommt dann eher von außen und das haben wir so ungefragt übernommen.
Ja.
Na, und in der TA sprechen wir ja dann von Introjekten.
Ja.
So, also etwas, was erstmal ungefragt übernommen wurde, was wir eben beobachtet haben, wie sich Bezugspersonen von uns verhalten haben in einer bestimmten Situation. Und es könnte zum Beispiel münden in so eine Botschaft wie, reiß dich zusammen.
Ja, also, wunderbar. Ja, schöne elterliche Botschaft. Reiß dich zusammen.
Ja. Genau. Also
ja, in unserer Familie macht man sowas nicht.
Genau.
Ja, und ebenso, also ein weiteres so, mach erst deine Arbeit, dann darfst du dich ausruhen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ja.
Oder in unserer Familie zeigt man keine Schwäche nach außen. Untersteh dich, da draußen Schwäche zu zeigen. Oder auch, du darfst dir Zeit nehmen.
Das wäre die fürsorgliche Variante, ne?
Ja, also jetzt kommt, oder achte auf deine Grenzen, fürsorglich, liebevoll zugewandt. Oder auch, wir lassen niemanden allein. Also unsere Familie steht für jeden ein und du hast immer einen Zufluchtsort, egal was dir da draußen passiert. Du kannst jederzeit, bist herzlich willkommen. Wir lassen niemanden allein.
Okay.
Das wäre wirkliche Botschaften, die wir in uns tragen.
Ja. Okay, das würde eben heißen, es ist eben so Beziehungserfahrungen, die wir erstmal so einfach übernommen haben, so relationale Überlieferungen. Und das können natürlich auch kulturelle, gesellschaftliche Überlieferungen sein, die wir dort erstmal so übernommen haben, ne?
Ja, und das finde ich auch gerade sehr stark, wie du das gerade sagst mit den kulturellen Überlieferungen, weil ich möchte das jetzt nicht einfach nur als gespeicherte Elternstimmen wissen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern auch in Organisationen, in Milieus, in Schulen, in Religionen oder auch zum Beispiel Berufsgruppen, die vermitteln auch Regeln darüber, was richtig, akzeptabel, was erwartbar ist. Und da werden auch diese Regeln ungefragt übernommen, weil sie einfach vorgelebt werden, und das wären dann, wie du vorhin schon sagtest, sogenannte Introjekte, die ich mir unreflektiert mitnehme und dann halt im Hier und Jetzt lebe.
Okay, und dann gucken wir jetzt in die Mitte zum Erwachsenen-Ich.
Okay, und das Erwachsene-Ich, also das wäre jetzt für mich die Fähigkeit, die gegenwärtige Realität wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten, Erfahrungen zu überprüfen, also Erlebnisse, die ich gehabt habe, und situationsangemessen zu entscheiden.
Okay, jetzt habe ich so einen kleinen Widerspruch. Ja, das klingt so schnell, als sei das Erwachsene-Ich der vernünftige Chef, ja, und die Eltern oder das Eltern-Ich und das Kind-Ich, das sind diejenigen, die kontrollieren. Können wir das vielleicht an dieser Stelle noch mal ein bisschen weiter differenzieren?
Auf jeden Fall. Und ich finde, das wäre tatsächlich für mich ein problematisches Verständnis, wie du das gerade ausgeführt hast. Also für mich ist das Erwachsene-Ich keine sterile Kommandozentrale. Also das ist auch nicht gefühllos. Ne? Also ich finde das manchmal schön, wenn Leute sagen, ja, in meinem Erwachsenen-Ich, da habe ich ja dann keine Gefühle, da bin ich ja rein sachlich. Ich sage, nein, im Erwachsenen-Ich habe ich Gefühle. Und ich zeige sie auch erwachsen, indem ich halt mich erwachsen mit meinen Gefühlen zeige. Und ein integriertes Erwachsenen, ich kann fühlen, denken, verhalten, kann sich erinnern, kann Werte berücksichtigen und auch kann körperliche Signale, wie wir vorhin von den Emotionen gesprochen haben, wahrnehmen.
Ja. Und wenn wir eben halt auch sagen, ne, im Erwachsenen-Ich haben wir auch eben denken, fühlen, verhalten, dann ist doch das Ziel, möglichst lange in seinem integrierenden Erwachsenen-Ich zu bleiben, oder nicht?
Definitiv. Also das Ziel ist, dass wir so lange wie möglich in diesem integrierenden Erwachsenen-Ich agieren, verbunden mit den anderen beiden Ich-Zuständen. Für mich bedeutet Selbststeuerung, das Erwachsene-Ich mit dem Eltern- und dem Kind-Ich miteinander zu verbinden. Weil es geht für mich darum, Bewusstheit und auch Wahlfähigkeit zu entwickeln, und bewusst zu entscheiden, wie ich im integrierenden Erwachsenen-Ich agieren möchte.
Okay. Also wir können das alles nicht unabhängig voneinander betrachten und sagen, es gibt nicht nur das eine, sondern wir sollen eben halt auch mit Bewusstheit eben dann immer wieder schauen, was sind das unter Umständen für Muster, die mich da jetzt gerade leiten, und ist es das, was der Situation angemessen ist.
Ja.
Können wir das vielleicht mit einer konkreten Situation mal durchspielen?
Sehr gerne.
Also als Beispiel so eine Kritik in einem Team-Meeting oder so?
Auf jeden Fall. Also nimm mal an, du präsentierst in einer Teamsitzung einen Vorschlag. Und eine Kollegin sagt dann so, das überzeugt mich überhaupt nicht. Also darüber haben wir doch vor 2 Jahren gesprochen.
Ja, also ich bekomme schon gleich so einen Eindruck, sehr sympathische Kollegin. Ja.
Ja. Was kann nun innerlich geschehen? Also im Kind-Ich kann eine alte Erfahrung aktiviert werden, so nach dem Motto, ah, meine Idee ist wieder lächerlich. Ich hätte doch lieber schweigen sollen.
Genau. Und ich habe so eine Entscheidung getroffen, dann, wenn Gegenwind kommt, dann gehe ich lieber in Deckung, ne?
Ja.
Und körperlich könnte vielleicht hinzukommen, Hitze im Gesicht, rot werden, Druck im Bauch, flacher Atem oder sowas,
ne? Ja, und gleichzeitig kann eine innere Stimme aus dem Eltern-Ich-Zustand anspringen und sagen, also du hättest dich aber besser vorbereiten müssen. Also wie peinlich ist das denn hier gerade?
Oh Gott, diese inneren Stimmen. Ja, ich höre das schon. Und dann könnte ja auch so, ja, und diese innere Stimme, dieser Angriff, ja, das verstärkt ja dann wirklich so diese Kränkung, die da entsteht, ne?
Ja, und diese Kränkung kommt in einer anderen Stimme dann zum Tage, zum Beispiel aus dem Kind-Ich-Zustand, kommt dann so nach dem Motto, ja, mach doch euren Mist doch alleine.
Okay. Dann gehe ich also so ein bisschen in diese Trotzigkeit und entwickle aber ja auch ein bisschen Energie, ne?
Ja.
Und ich sage so, mit dieser Verhaltensstrategie kommen wir heute aber nicht mehr wirklich weiter.
Nö, damit steigt eher die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kollegin aus ihrem defensiven oder aus ihrem kritischen Ich-Zustand im Funktionsmodell dann halt reagiert.
Okay. Also jetzt sind wir dabei, was beobachte ich, ne? Also so
was
in dem, was sich
genau,
zeigt.
Ich weiß ja nicht, was die Kollegin denkt. Ich sehe ja nur, wie sie dann reagiert, ne?
Ob
sie
genau. Also wir können jetzt strukturell nicht verorten, ist sie irgendwo im Eltern-Ich, Kind-Ich oder sonst wo, also im Erwachsenen-Ich gibt ja nur noch eins. Aber was zeigt sich in dem, wie sie mit mir kommuniziert?
Das nehme ich wahr, ne?
Ja.
Also welchen Zustand ich dann da war. Und das wäre dann für mich das Funktionsmodell.
Also dann würde ja man auch so sagen, gut, also diese Selbststeuerung in diesem Beziehungsgeschehen, was ich da sogar lebe, erfolgt ja entweder so, naja, so vergangenheitsorientiert, dann wäre ich ja mit alten Mustern im Kontakt oder eben, sag mal, im Hier und Jetzt. Und dann wären wir im Erwachsenen nicht. Aber das, was ich beobachte mit dieser kritischen Äußerung, würde ich ja denken, wow, jetzt geht sie da irgendwie kritisch mit mir um.
Mhm. Ja, also diese Ich-Zustände, die entstehen im Strukturmodell, so wie wir das, ne, also strukturell in der Person angelegt und verändern dann im Funktionsmodell die beobachtbaren Transaktionen, also Stimulus und Reiz.
Mhm.
Das heißt, die Kollegin zum Beispiel spricht aus ihrem kritischen Eltern-Ich heraus und ich fühle mich in meinem angepassten Kind oder rebellischen Kind angesprochen und antworte aus diesem funktionalen Ich-Zustand heraus. Und ihre Reaktion bestätigt dann wiederum meine Erwartung, also sozusagen Self-Fulfilling Prophecy.
Mhm. Okay.
Und ich stecke dann in der Bestätigung meiner Erwartung, stecke ich mittendrin.
Und dann sind wir ja auch wieder eher mit vergangenen Themen unterwegs, wahrscheinlich. Und es ist eher, wie wir sprechen da ja von so einer Sogwirkung, ne? Also wenn sie eben kritisch elterlich agiert, dass dann eben mein Gegenüber, was angesprochen ist, eben eher ja rebellisch oder angepasst reagiert, ja.
Mhm,
okay.
Mhm.
Also eher so ein rekursiver Prozess.
Mhm. Ja, und wenn ich ko-kreativ drauf schaue gerade, dann würde ich sagen, wir produzieren diese Dynamik gemeinsam.
Mhm.
Auch wenn die Verantwortung und die Macht nicht gleich, immer, also nicht gleich verteilt ist zwischen der Kollegin und mir.
Mhm. Okay. Okay, dann lass uns doch mal weiter ko-kreativ überlegen. Was könnte denn das Erwachsenen-Ich in dieser Situation tun?
Also, ich würde jetzt so in mir erstmal fragen, ich fühle mich gerade getroffen hier.
Ja, okay. Also die Wahrnehmung wieder, ne? So Inhalten, Wahrnehmung.
Von dieser Reaktion der Kollegin fühle ich mich gerade getroffen. Das ist keine Schwäche, sondern das ist eine Information. Ne? Also ich fühle mich gerade getroffen. Das ist eine Information. Dann könnte ich innerlich unterscheiden. Also was wurde tatsächlich gesagt? Was interpretiere ich zum Beispiel hinein? Welche alte Erfahrung wird hier möglicherweise aktiviert in mir? Was brauche ich jetzt gerade, um handlungsfähig zu bleiben oder im Hier und Jetzt zu sein? Und was möchte ich auch in dieser Beziehung und in dieser Sache für mich erreichen? Oder auch in Beziehung und Kontakt mit der anderen?
Mhm. Na, und ich erlebe eben in Beratungsprozessen oftmals, dass das auch gerade ja eine große Herausforderung ist, ne? Also wir sind emotional, wie du schon gesagt hast, ich bin getroffen, da zieht sich irgendwas zusammen körperlich, ich habe Schweißausbrüche oder. Also das ist ja dann auch wirklich schwer, in diese sehr strukturierten, sachlichen Fragen wiederzukommen, um dann eben ja auch wirklich mein Erwachsenen-Ich da mit Energie zu besetzen. Da wäre beispielsweise eben so hast du die Möglichkeit, irgendwie aufzustehen, in die Atmung zu kommen, dich irgendwie anders zu verhalten körperlich, um das auch mit Energie zu unterlegen, was du gerade gesagt hast, finde ich, ne?
Mhm.
Um dann so eine mögliche Antwort ja aussprechen zu können, zu sagen, ja, ich höre, dass Sie den Vorschlag nicht überzeugend finden und Parallelen zu einer früheren Diskussion sehen, aber was genau halten Sie denn nicht für tragfähig?
Mhm.
Das wäre dann ja etwas kontrollierter, ne?
Also das wäre eine Möglichkeit, ne? Also jetzt nicht als Pflichtveranstaltung sehen,
genau.
lieber Zuhörer. Ne? Also ich könnte ja auch antworten so, die Form Ihrer Rückmeldung trifft mich gerade. Und über die inhaltliche Kritik würde ich gerne mit Ihnen reden und nicht in dieser pauschalen oder pauschalisierten Variante.
Das gefällt mir besser, ohne Frage. Und ich mag immer auch nochmal sagen, oder nicht in jeder Organisation sind Gefühle so antizipiert und ja, wirklich so zugelassen. Ne? Also ich zeige ja mit dem, dass ich mich also betroffen oder getroffen zeige, ja auch sehr in meiner Verletzlichkeit. Und das ist ja dann die Frage, ob das in der Organisation kulturell auch verankert ist, ne? Dass das geht.
Ja, definitiv.
Mhm.
Also beides kann ja Erwachsen-Ich sein. Ne? Das Erwachsen-Ich bedeutet ja nicht immer diplomatisch zu klingen, ne? Sondern es kann sehr klar, ärgerlich und es kann auch konfrontativ sein.
Total, bin ich also ganz dabei. Also das ER ist hier nicht das Emotionslose, sondern wirklich im Hier und Jetzt gegenwartsbezogen und Denken, Fühlen, Verhalten. Fühlen steckt genauso drin. Also von daher ist auch dein Satz.
Und ich kann ja diesen gefühlten Ärger nutzen, um eine Grenze zu setzen, ohne die andere Person abzuwerten.
Bringt mich noch zu einer Frage für unsere Zuhörenden. Wie unterscheiden wir denn so einen Erwachsenenärger von einem skriptgebundenen Ärger?
Boah, Thomas, du stellst mir Fragen. Ich würde mal sagen, nicht immer sofort. Also wir können prüfen, passt die Intensität zur Situation, zum Beispiel meines Ärgers? Bleibe ich in Kontakt mit mir und dem Gegenüber? Was jetzt auch wahrscheinlich schwierig wird in dieser emotionalen Situation. Kann ich neue Informationen aufnehmen? Habe ich jetzt im Augenblick mehrere Handlungsmöglichkeiten? Was ich oft in Coachings höre, dass die Menschen sagen, ich finde dann keine andere Handlungsmöglichkeit und wir dann im Coaching Alternativen entwickeln. Oder scheint es nur noch eine einzige Reaktion zu geben? Ne? Also, und ich reagiere immer so, wenn ich ärgerlich bin.
Und so komme ich ja meinen Verhaltensweisen so ein bisschen auf die Spur, ne? Also in welchem Ich-Zustand oder aus welchem Ich-Zustand dann diese Verhaltensweise, die ich zeige, eben ja gespeist werden, könnte man ja sagen, ne? Also was wird mit Energie versetzt, besetzt.
Und wenn ich denke, ich muss jetzt sofort zurückschlagen, dann habe ich einfach keine Wahlmöglichkeit. Also dann nehme ich aus meiner Wahlfähigkeit raus, ne? Ich könnte denken, ich bin wütend. Ich könnte nachfragen, widersprechen, ich könnte eine Pause machen oder ich könnte das Gespräch später fortsetzen. Und dadurch entsteht die Selbststeuerung. Das ist die Wahlmöglichkeit.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben jetzt gerade entschieden, dass wir, weil wir ja jetzt schon bei 1:08 sind und das Thema noch viele Aspekte für uns beinhaltet, die wir noch weiter beleuchten wollen, dass wir noch einen zweiten Teil anfügen wollen, der dann in den nächsten Wochen noch erscheinen wird dazu. Von daher bleibt gespannt und vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Also es wird dann in dem nächsten Teil noch weitergehen und dann werden wir das Ganze auch abrunden.
Und wir sind jetzt in der Selbststeuerung und entscheiden, hier eine Pause einzulegen, das Gespräch weiter später fortzusetzen.
Genau. In diesem Sinne, noch einmal danke fürs Zuhören.
Habt eine gute
Zeit. Danke nach Berlin.
Danke nach Hamburg.
Habt eine gute Zeit und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.